Willkommen zu Holger ruft an, einem Podcast von Übermedien, dem unabhängigen, werbefreien Magazin für Medienkritik, ausschließlich finanziert durch unsere Community. Und wer da auch dazugehören will, erfährt im Abspann, wie das geht.
An-Kathrin Nezig.
Hallo An-Kathrin, hier ist Holger.
Hi.
Ich rufe an wegen Sean Combs. Combs kennen wir als den Rapper P. Diddy und der steht gerade in New York vor Gericht, unter anderem wegen sexueller Ausbeutung. Du bist Wirtschaftskorrespondentin der Süddeutschen Zeitung in New York. Was hat das überhaupt mit Wirtschaft zu tun?
Also letztendlich hat dieser Fall natürlich auch eine wirtschaftliche Komponente, weil nicht nur Sean Combs vor Gericht steht, sondern auch seine Firmen letztendlich und dieses Firmenkonglomerat, was er aufgebaut hat. Ich bin da aber tatsächlich vor allen Dingen aus Interesse einfach hingegangen, weil immer, wenn ich Zeit habe, nicht über Donald Trump zu schreiben, dann nutze ich das ganz gerne aus. Und dieser Prozess hat mir auf jeden Fall die Gelegenheit dazu gegeben.
Was wird Combs vorgeworfen?
Also ihm wird eine ganze Reihe von Dingen vorgeworfen. Offiziell hat die Staatsanwaltschaft ihn angeklagt wegen Gangstertum. Das ist so ein amerikanischer Rechtsbegriff, der auf Englisch Racketeering heißt. Außerdem noch Sexhandel und Transport zum Zwecke der Prostitution. Das ist sozusagen der juristische Fachterminus. Eigentlich geht es aber letztendlich um sexuelle Übergriffe, die ihm vorgeworfen werden und auch Vergewaltigungen von mehreren Frauen. Und er soll das tatsächlich nicht nur in Einzelfällen gemacht haben, sondern ein regelrechtes System aufgebaut haben, was er mit Hilfe seiner Mitarbeiter über 20 Jahre aufrechterhalten hat und auch verdeckt hat.
Gibt es da, ich sag mal, handfeste Beweise oder stützt sich die Anklage im Wesentlichen auf Aussagen von Opfern?
Also es gibt sehr viele Opferaussagen natürlich, Zeugenaussagen, die sich auch gegenseitig tatsächlich bestätigen. Was diesen Fall aber besonders macht und vielleicht auch von anderen Fällen aus dem MeToo-Komplex unterscheidet, ist, dass da nicht nur Aussage gegen Aussage steht, also sozusagen die Opfer etwas behaupten und der Angeklagte das bestreitet, sondern es gibt tatsächlich relativ viele Aufnahmen, also Videos zum Beispiel, es gibt Fotos, es gibt Textnachrichten und die bekommt man auch, wenn man sich da in diesen Prozess, so wie ich, immer wieder reinsetzt, bekommt man die eigentlich auch zu sehen.
Bist du eigentlich jeden Prozesstag dabei?
Nee, ich bin nicht jeden Prozesstag dabei. Es gibt Journalisten, die das sich wirklich jeden Tag auch angucken. Ich war in den ersten Wochen ziemlich häufig da und danach immer mal wieder, besonders wenn interessante oder sehr relevante Zeugen und Zeuginnen, muss man in dem Fall sagen, angekündigt waren. Und da war ich dann auch nicht nur in dem Gerichtssaal, sondern in dem sogenannten Overflow Room. Das ist so eine besondere Dimension dieses Prozesses, dass der Medienandrang sehr, sehr groß ist und dass nicht alle Journalisten und auch nicht alle Interessierten in diesen Gerichtssaal reinpassen, weil der ist nämlich gar nicht so groß, sondern dann muss man in einen anderen Gerichtssaal ausweichen, der heißt Overflow Room und da wird das Ganze dann übertragen auf so Bildschirmen und man bekommt in Ton und auch in Bild eigentlich alles mit.
Wie gut oder wie schlecht kommst du denn überhaupt rein in den Saal, in den Overflow Raum?
Also in den Overflow Room kommt man eigentlich immer rein, da gibt es genug Plätze. Der Andrang war am ersten Prozesstag einfach wahnsinnig groß. Da wusste, glaube ich, kein Journalist so richtig, was ihn erwarten würde. Und da bin ich, weil ich dachte so, ja klar, man muss auf jeden Fall früh da sein, bin ich da um 5.30 Uhr aufgelaufen und stand dann da quasi im Morgengrauen vor dem Gerichtsgebäude. Und die Schlange war einfach schon riesig. Und da wurde mir klar, also heute an diesem Tag kommst du in den Gerichtssaal auf keinen Fall rein, vor allen Dingen, weil ganz vorne in der Schlange nämlich auch sogenannte Line-Sitter sich schon breit gemacht hatten. Das kann man irgendwie übersetzen mit professionelle Platzhalter. Die haben einfach ein Geschäftsmodell daraus gemacht, dass sie da Zelte aufbauen. Manche hatten auch keine Zelte, die haben einfach auf so Pappen übernachtet und die da wirklich seit dem Vortag, ich glaube seit dem Mittag des Vortages, einfach auf dem Bürgersteig letztendlich gekämmt haben. Und die haben dann ihre Plätze geräumt irgendwann für Journalisten von amerikanischen Medienhäusern, also natürlich großen Medienhäusern, Fernsehanstalten, die denen dann eben mal so ein paar hundert Dollar dafür gezahlt haben. Und das stellte sich heraus, war nicht nur an diesem Prozesstag der Fall, sondern das ist zumindest in den Tagen, in denen ich da war, einfach jeden Tag so gewesen.
Hast du auch schon bezahlt?
Ich habe natürlich nicht bezahlt. Ich glaube, die Süddeutsche Zeitung hat nicht das Budget für sowas. Und zweitens, ehrlich gesagt, fand ich das auch irgendwie so ein bisschen unethisch, weil ich das Gefühl hatte, dass manche von denen das natürlich, die haben das alle freiwillig gemacht, das war einfach ein Job für die, aber manche waren auch so ein bisschen, also ich hatte den Eindruck, die waren eventuell obdachlos, ein bisschen semi-obdachlos, Obdachlosigkeit ist in den USA auch so ein fluider Zustand, aber irgendwie hatte ich da ein Störgefühl dabei.
Es lief ja auch gerade noch ein anderer Prozess wegen sexueller Belästigung und Übergriffen, und zwar der gegen Harvey Weinstein. Wie unterscheiden sich diese beiden Prozesse voneinander?
Ja, das ist total irre. Das ist ein großer, großer Zufall letztendlich, dass diese Prozesse wirklich wenige hundert Meter voneinander in zwei unterschiedlichen Gerichten in Downtown Manhattan stattfinden. Der eine Prozess gegen Sean Combs in einem sehr prachtvollen Gerichtsgebäude, wie gesagt, mit großem, großem Medienandrang verbunden. Und der andere, da war ich auch mal, um mir das auch anzuschauen, in einem total abgeranzten Gericht. Das ist auch nur ein New Yorker Gericht, das andere ist ein Bundesgericht, also eine Ebene höher angesiedelt. Und bei Weinstein war der Andrang überhaupt nicht groß. Also da gab es kein Overflow-Room. Da musste man eigentlich überhaupt nicht viel früher da sein, um in diesen Gerichtssaal noch zu kommen. Und da habe ich mich dann auch mal reingesetzt. Und dann wurde da irgendwann Harvey Weinstein in seinem Rollstuhl hineingeschoben und hat so ganz skeptisch ins Publikum geschaut. Das fand ich irgendwie ziemlich eindrücklich. Er hat dann irgendwie auf der Anklagebank, ich glaube, ein paar Erdnüsse aus so einem Plastikbecher gegessen. Und ich dachte nur, dieser Filmproduzent, vor dem ja wirklich die ganze, ganz Hollywood und auch natürlich ganz viele Frauen jahrzehntelang Angst hatten, von dieser Aura ist wirklich überhaupt nichts mehr übrig geblieben.
Und welche Aura siehst du bei Combs?
Ja, bei Combs ist das ein bisschen anders. Also wenn man ihn sich anschaut, wie gesagt, ich habe es dann auch einmal in den richtigen Gerichtssaal reingeschafft, da bin ich auch wieder sehr, sehr früh aufgestanden und dann ging es irgendwie. Da sitzt ein Mann, der graue Haare hat, also so kennt man ihn natürlich von den ganzen Bildern nicht. Da kennt man ihn ja auch als total glamourösen Rapper letztendlich, immer von einer Entourage umgeben. So sieht er da nicht mehr aus. Er hat immer so ganz, ja, letztendlich biedere Pullover an und sitzt da wirklich jeden Tag auf der Anklagebank. Er ist aber ziemlich aktiv involviert in seine Verteidigung. So hat man zumindest den Eindruck, wenn man ihn da beobachtet. Er schreibt nämlich die ganze Zeit Zettel und reicht die an seine Verteidiger weiter. Und manchmal kann man auch, wenn man sich das so ein bisschen zusammenreimt, auch sehen, was er denn da drauf schreibt. Zum Beispiel hat er einmal seinen Verteidiger instruiert, doch einen Zeugen nach den mutmaßlichen Ex-Freunden seiner Ex-Freundin zu fragen. Also da ging es irgendwie drum, dass er nochmal quasi festlegen wollte, dass sie eigentlich auch ihn betrogen hat oder unfair zu ihm war. Also da war er letztendlich so ein eifersüchtiger Typ, der da vor Gericht noch aufgetreten ist. Und irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ganz generell vielleicht gesprochen, dass er immer noch wie so ein Musikproduzent, der er ja letztendlich über Jahrzehnte war, alle dirigiert im Raum, zumindest auch seine Verteidiger.
Wo wir bei Unterschieden sind, wenn du dir die Berichterstattung über den P. Diddy-Prozess anguckst, wie unterscheidet sich die Berichterstattung in den USA von der Berichterstattung in Deutschland?
Ich glaube, das Medieninteresse in Deutschland ist natürlich auch relativ groß an Sean Combs. Das hat man auch schon im Vorfeld gesehen. Auch bei uns bei der Süddeutschen gab es ein ziemlich großes Leserinteresse. Es waren auch zum Prozessauftakt einige andere deutsche Journalisten sogar angereist aus Deutschland. Die habe ich da getroffen. Aber das kann man natürlich überhaupt nicht mit den USA vergleichen. Also da ist das Interesse wirklich riesig. Und auch ganz vielfältig. Einerseits sind da sehr viele Fernsehreporter, Reporterinnen, sehr viele Journalistinnen und Journalisten von, ich sag jetzt mal, Klatschportalen wie People Magazine oder TMZ. Die haben auch schon im Vorfeld monatelang eigentlich über diesen Prozess oder über den Vorlauf und über diesen Fall berichtet. Die hatten Podcasts, die haben ganz schnell Dokus von so ein bisschen fragwürdiger Qualität produziert. Es sind aber tatsächlich auch die ganz seriösen amerikanischen Medien da, zum Beispiel die Washington Post oder die New York Times. Und die Washington Post, die macht auch jede Woche einen Sonderpodcast zu dem Fall Diddy Combs. Und da sind auch wirklich mehrere Journalistinnen eigentlich jeden Tag im Saal. Und man darf ja in so einen Bundesgerichtssaal auch keine Handys mit reinnehmen, keine Laptops mit reinnehmen. Deswegen rennen viele von denen dann immer raus, wenn eine besonders brisante Aussage fällt, und geben das dann an ihre Kollegen weiter, die teilweise dann schon auf der gegenüberliegenden Straßenseite warten. Da haben nämlich die Fernsehstationen ihre Kameras aufgebaut. Das ist die sogenannte Media Row. Und da stehen die dann immer, auch in der Pause natürlich und am Ende jedes Prozesstages, und machen ihre Aufsager. Und es ist einfach ein großes Theater in Downtown Manhattan rund um dieses Gericht.
Was ich in Deutschland bei Prozessen noch nie gesehen habe, vielleicht habe ich nicht gut genug hingeguckt, aber ich habe es tatsächlich noch nie gesehen, sind Influencer. Und dieses Combs-Ding, das scheint mir auch so eine Influencer-Geschichte zu sein. Welche Rolle spielen die bei diesem Prozess?
Ja, also ehrlich gesagt, ich kenne das auch nicht aus Deutschland. Ich weiß auch gar nicht, ob es das bei solch großen amerikanischen Prozessen schon mal gab. Der erste Weinstein-Prozess, der ist ja nun auch schon ein paar Jahre her. Da gab es TikTok, vielleicht gab es TikTok schon, aber es war auf jeden Fall nicht so groß. Und YouTube vermutlich auch nicht. Und bei dem Didi-Prozess ist es nun so, dass da neben den Journalisten und neben den Leuten, die einfach irgendwie Interesse an dem Fall haben, wirklich bestimmt ein Dutzend Influencer im Gerichtssaal oder auch drumherum immer herumspringen und die einfach alles, was sie da hören, rausposaunen an ihre Nutzer, und auch ziemlich ungefiltert. Die stellen dann nach dem Prozess oder in den Pausen ihre Stative auf. Manche laufen da einfach so mit dem Handy rum und filmen irgendwie alles und sprechen dann da rein. Und ich habe auch mit mehreren von denen gesprochen, und die sagen einfach, dass das für die ein wahnsinniger Klickbringer ist, dieser Prozess. Und deswegen sind die auch teilweise angereist. Die kommen aus allen Ecken der USA, haben da Hunderte oder eigentlich sogar Tausende Dollar ausgegeben, um bei diesem Prozess zu sein, und sagen aber, dass es sich für sie tatsächlich auch wirtschaftlich lohnt oder zumindest lohnt, um ihre Followerschaft aufzubauen.
Jetzt ist der Job von Influencern ja, das Publikum zu beeinflussen, hence the name. Gelingt denen das? Und wenn es denen gelingt, in welche Richtung versuchen die, das Publikum zu beeinflussen?
Ja, das ist schon sehr interessant. Also manche, die machen da einfach eine Show draus, die haben jetzt keine besondere politische Agenda. Ich habe mit einem TikToker gesprochen, der sagt, er macht Comedy, und der verpackt das irgendwie alles, was er da sieht, also und hört, diese ganzen schrecklichen Details letztendlich auch verpackt er in Witze oder er macht da Unterhaltung draus. Dann gibt es aber auch tatsächlich Influencer, die schon, so mein Eindruck, relativ parteiisch sind und die teilweise auch sogar zu Akteuren werden. Also ich habe mit einem YouTuber gesprochen, der mir erzählt hat, dass er wirklich schon so lange in diesen ganzen Komplex involviert ist, dass er mittlerweile auch von mutmaßlichen Opfern von Didi kontaktiert wird, auch ohne das Wissen von den Anwälten und sogar gegen den Rat der Anwälte, und dass die ihm da ihre Geschichten erzählen wollen. Und das ist natürlich tatsächlich eine ganz andere Rolle als die des Journalisten, würde ich jetzt sagen.
Spüren die klassischen Medien in den USA, dass die Influencer um den gleichen Kuchen mit ihnen kämpfen?
Ja, ich würde sagen, das spüren die schon. Also natürlich ist so ein Sender wie ABC oder CBS, die sind letztendlich haben vielleicht ein anderes Publikum und sind auf anderen Plattformen unterwegs. Aber ich habe schon auch mitbekommen, dass es da unter den Journalisten auch immer wieder Gespräche gab, so, oh, guck doch mal, die Influencer, die gehen jetzt hier einfach raus und halten ihr Handy hoch und sprechen rein und sind da quasi direkt live mit in der Welt. Und wir müssen jetzt hier irgendwie erst unsere ganzen redaktionellen Prozesse einhalten, und sollten wir nicht vielleicht auch viel mehr auf Social Media präsent sein? Also vielleicht ist dieser Prozess irgendwie so ein Wendepunkt in der amerikanischen Medienlandschaft, zumindest was so Berichterstattung über solche Prozesse angeht. Ich lebe ja jetzt hier nun schon eine Weile, und man merkt wirklich, dass sich der Medienwandel, über den wir ja in Deutschland viel sprechen und den wir natürlich auch spüren, dass der sich hier einfach noch mal viel dramatischer vollzieht und auch schon vollzogen hat, eben weg von klassischen Medien und klassischen Journalisten hin zu Leuten, die einfach so ein bisschen ihr eigenes Ding machen. Man kann sie Influencer nennen, man kann sie Podcaster nennen oder auch anders nennen.
Content Creator.
Content Creator.
Du hast es vorhin schon mal kurz gesagt, eigentlich reden wir ja hier über MeToo. Was ich mich bei sowas immer frage, also ich kriege schon Blutdruck, wenn ich von sowas nur lesen muss. Wie grenzt du dich ab von diesem, ja, diesem Elend, das du da bei der Beweisaufnahme mitbekommst?
Also es ist tatsächlich ein Elend, das muss man vielleicht noch mal einmal sagen. Das sind wirklich ganz schön krasse Dinge, die P. Diddy vorgeworfen werden und die wirklich sehr, sehr, sehr detailliert auch im Gericht einfach ausgebreitet werden. So muss das ja auch sein. Die Anklage fragt die Zeuginnen und Zeugen sehr detailliert, die Verteidigung im Kreuzverhör natürlich aber auch. Und ja, also ich hatte schon mehrere Male, nachdem ich da dann am Nachmittag aus dem Gericht rausgegangen bin, das Gefühl, puh, das war einfach richtig heavy shit und das muss ich jetzt erstmal auch mal für mich verarbeiten.
Wie machst du das? Wie verarbeitest du das? Hast du irgendwelche Strategien?
Also ich versuche einfach dann möglichst abzuschalten. Das ist so ein bisschen meine Strategie, dass ich einfach versuche, den Job in meinem Kopf von meinem Privatleben zu trennen und dann fahre ich nach Brooklyn, wo ich wohne und versuche einfach noch einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag mit meiner Tochter zu verbringen, aber ja, also im Gerichtssaal selbst, ehrlich gesagt, ich bin ja nun auch schon ein paar Jahre in diesem Job, ist es mir manchmal ein bisschen schwer gefallen, da eine emotionale Distanz zu haben, wenn zum Beispiel die Ex-Freundin von Diddy erzählt, dass sie von ihm vergewaltigt wurde.
Diese ganzen Details, die da präsentiert werden, nimmst du die alle mit in deine Berichterstattung? Also, oder lässt du da auch mal Sachen weg?
Nee, also ich glaube, das wäre einfach zu viel. Das würde den Rahmen sprengen, wenn ich da alle Details aufschreiben würde. Es gab ja auch Zeugen, die mehr oder weniger nur die Aussagen von anderen Zeugen oder beziehungsweise der mutmaßlichen Opfer bestätigt haben. Und wenn man dieses, ja, wenn man das alles aufschreiben würde, ich glaube, dann würde selbst die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung nicht ausreichen.
Aber du hast jetzt nicht so irgendwie so einen Filter, dass du vielleicht sagst, okay, das ist viel zu krass. Das kann ich meinem Publikum wiederum nicht zumuten.
Ja, also da habe ich tatsächlich auch mit der Redaktion ein bisschen drüber gesprochen, inwieweit man denn diese ganzen krassen Details auch nennen soll. Wir haben uns dann dafür entschieden, die schon auch zu nennen, weil man, glaube ich, sonst nur versteht, worum es da eigentlich geht. Also ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Im Zentrum dieser Vorwürfe gegen Combs stehen die sogenannten Freak-Offs. Das sind einfach so Sexpartys. Sexpartys klingt eigentlich viel zu harmlos. Also sagen wir mal Sextreffen, wo seine Ex-Freundin Cassie Ventura von ihm gedrängt wurde, Sex zu haben mit verschiedenen männlichen Escorts und er saß immer in der Ecke und hat masturbiert. Also das war sozusagen das Setup und ja, sie wurde zum Beispiel auch von ihm gedrängt, daran teilzunehmen, wenn sie eine Blasenentzündung hatte oder wenn sie ihre Periode hatte und das war alles sehr, sehr, sehr genau von ihm dirigiert und das haben wir so geschrieben, das habe ich dann auch so geschrieben, aber ich habe es versucht, im Ton etwas so aufzuschreiben, dass es die Würde des mutmaßlichen Opfers noch wahrt. Und das fand ich eigentlich relativ wichtig. Und da hatte ich manchmal den Eindruck, dass die Influencer, die TikToker zum Beispiel, das jetzt nicht so machen. Also die haben das alles einfach so rausgehauen, wie sie es vor Gericht gehört hatten und haben sich teilweise, wie gesagt, sogar ein bisschen drüber lustig gemacht.
Um dieses Thema MeToo scheint es mir in letzter Zeit eher ruhiger geworden zu sein. Also vor allen Dingen in der Musik ist es sowieso irgendwie wenig Thema. Weinstein ist ja Film gewesen, da war es noch sehr groß. Ändert sich das jetzt mit dem PDD-Prozess, also dass da jetzt die Spitze des Eisbergs abgetragen wird und wir demnächst noch viel mehr sehen? Was denkst du?
Ja, also es ist schon erstaunlich, dass es in der Musikbranche in Amerika, wo sich ja sehr viele MeToo-Fälle einfach auch abgespielt haben, kaum Fälle gab. Also es gab natürlich R. Kelly, das ist ein sehr prominenter Fall gewesen, der ja auch verurteilt wurde wegen ähnlicher Vorwürfe, die jetzt gegen P. Diddy erhoben werden. Das ist natürlich schon eine Hoffnung, die mit dem Prozess jetzt verbunden ist, dass es da vielleicht auch Nachfolgefälle gibt, dass andere mutmaßliche Opfer den Mut fassen, darüber zu sprechen. Ich bin mir da aber ehrlich gesagt nicht so sicher, ob das so sein wird. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. das, also die Vorwürfe gegen Diddy sind krass und es gibt auch Belege, wie gesagt. Andererseits kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass er verurteilt wird oder man kann sich zumindest nicht hundertprozentig sicher sein. Ja, jetzt guckst du schon total erschrocken. Das liegt daran, dass diese Vorwürfe Gangstertum und Sexhandel, das sind ja ziemlich komplexe Vorwürfe und die muss man als Staatsanwaltschaft erstmal beweisen und da muss man auch beweisen, dass er das alles nicht nur alleine gemacht hat, sondern dass er eben auch zusammen mit seinen Bodyguards, mit seinen Assistentinnen, mit seinen mit seiner ganzen Entourage gehandelt hat, dass die ihm wirklich auch aktiv geholfen hat. Und das ist wirklich nicht so einfach. Und das ist der Staatsanwaltschaft zumindest in den ersten Prozesswochen aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der meisten, die da vor Ort waren, nur teilweise gelungen. Und es könnte sein, dass er zumindest nicht in allen Punkten schuldig gesprochen wird. Und ich glaube, das hätte dann natürlich auch einen Symbolcharakter vielleicht in die andere Richtung.
Jetzt haben die Vereinigten Staaten einen Präsidenten, der eventuell sogar selbst auf die Anklagebank gehört, und zwar aus ähnlichen Gründen. Spielt das auch vielleicht eine Rolle, also dass die Stimmung in den USA vielleicht auch ein bisschen eine andere ist mittlerweile als bei Weinstein damals?
Also ich hatte den Eindruck, dass es tatsächlich so ist. Das sollte natürlich nicht so sein. Es geht bei einem Prozess ja immer um Beweise. Ja,
aber auch Richterinnen und Richter sind keine Inseln.
Genau. Das ist absolut so. Und in diesem Fall, weil er in den USA spielt, ist es ja noch nicht mal der Richter, sondern es sind ja die 12 Geschworenen, die am Ende über Diddy urteilen oder ihn schuldig oder nicht schuldig sprechen. Und das war auch dort, wie bei ähnlich prominenten Fällen natürlich nicht leicht, Leute zu finden, die jetzt noch nie den Namen P. Diddy gehört hatten und die da noch nichts von mitbekommen haben. Die wurden dann gefunden, zumindest welche, die angemessen neutral sind. Aber auch die sind natürlich beeinflusst von einem gesellschaftlichen Klima. Und dieses Klima, wie du gesagt hast, hat sich ja schon ziemlich gedreht in den letzten Monaten, besonders unter Trump.
Wie ist eigentlich P. Diddys Verteidigungsstrategie?
Also seine Verteidigungsstrategie ist so, dass er erstmal ein sehr, sehr großes, siebenköpfiges Verteidigungsteam aufgeboten hat, denen er mutmaßlich viele Millionen Dollar zahlt. Also er hat quasi erstmal das Beste aufgefahren, was man so in den USA bekommen kann. Und die versuchen, die mutmaßlichen Opfer als Frauen darzustellen, die das Ganze nicht gemacht haben, weil sie von ihm gezwungen wurden, sondern die das gemacht haben oder daran mitgemacht haben und ihn auch nicht verlassen haben, nachdem er sie immer wieder geschlagen hat, weil sie einfach eine freiwillige Entscheidung getroffen haben. Also dass es einfach Frauen waren, die durchaus auch aus egoistischen Motiven mit ihm zusammengeblieben sind, die natürlich da ein Leben in Luxus geführt haben an seiner Seite, die da vielleicht auch Vorteile für ihre Karriere hatten. Und wenn man sich, so wie ich, da mehrere Tage in diesen Prozess immer wieder reingesetzt hast, dann hat man auch den Eindruck bekommen, dass es da letztendlich, natürlich ging es da um Mensch oder geht es da um menschliche Beziehungen. Und menschliche Beziehungen sind einfach komplex. Wenn man mit jemandem eine Beziehung führt, dann hat man natürlich Gefühle für den. Und dann ist diese Gefühle sind nicht schwarz und weiß und die lassen sich vielleicht nicht einfach so abschalten. Und bei der Hauptzeugin der Anklage, Cassie Ventura, der Ex-Freundin, da war es tatsächlich so, dass sie ihm, auch nachdem er sie geschlagen hat, immer noch Nachrichten geschrieben hat, wo sie geschrieben hat, ich liebe dich oder du bist der Mann meiner Träume und sich erst sehr, 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 sehr langsam dann von ihm gelöst hat. Und das ist eigentlich so die Hauptstrategie der Verteidigung, den Geschworenen klarzumachen oder versuchen klarzumachen, dass er ein schlimmer Typ war, aber dass diese Frauen letztendlich auch freiwillig in diesen toxischen Beziehungen drin geblieben sind.
Du hast eben schon gesagt, es kann gut sein, dass er damit durchkommt. Wird er mit allem durchkommen? Was denkst du?
Ja, ich bin keine Juristin, deswegen bin ich da so ein bisschen vorsichtig in der Analyse. Also ich glaube, dieses Racketeering, also zu Deutsch Gangstertum, da muss man mal sehen, ob er da schuldig gesprochen wird. Der Transport zur Prostitution, das ist schon ein bisschen eindeutiger, weil er für diese Freak-Offs, also für diese Sextreffen, diese männlichen Escorts tatsächlich quer durch die USA eingeflogen hat. Die sind auch teilweise, einmal sind die nach Ibiza gereist. Also das war wirklich so ein regelrechtes, so ein Business, was er da aufgebaut hat. Es kann, aber ich habe mit einem Juristen gesprochen, der sich da ganz gut auskennt, der sagte mir, auch selbst wenn er jetzt freigesprochen wird, könnte es natürlich sein, dass er nochmal von anderen Bundesstaaten in den USA beispielsweise angeklagt wird oder dass man ihn nochmal wegen, einfach sozusagen einfach nur wegen häuslicher Gewalt anklagt. Also ich glaube letztendlich, er wird wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich dafür früher oder später schon auch verurteilt werden und deswegen bestimmt auch sehr lange Zeit im Gefängnis sitzen müssen.
Wann gibt es für diesen Prozess jetzt ein Urteil?
Das weiß man natürlich nicht ganz genau. Das kommt auch darauf an, wie schnell das Ganze jetzt durch sein wird und wie schnell sich die Geschworenen dann einigen können. Der Richter hat immer gesagt, er hofft, dass am 4. Juli, dem amerikanischen Unabhängigkeitstag, dass da quasi das Ganze durch ist. Also das sind jetzt noch ungefähr 3 Wochen, würde ich sagen.
Und wenn er bestraft wird, wird er von Trump begnadigt?
Ja, das hat Trump mal am Rande einer Pressekonferenz so eben fallen gelassen, dass er sich das auf jeden Fall anschauen würde, falls Diddy schuldig gesprochen würde, ob er ihn dann begnadigen würde. Und er hat ja tatsächlich schon einige prominente Straftäter begnadigt. Und muss man mal schauen, ob er das so ernst meint. Aber auszuschließen ist das natürlich nicht.
Ann-Kathrin Netzig, vielen Dank.
Vielen Dank.
Dieser Podcast und ganz Übermedien sind werbefrei, unabhängig und ausschließlich finanziert durch unsere Community. Ein Abo gibt's ab 6 Euro monatlich und dafür gibt es sofort Zugang zu allen Artikeln und obendrauf unseren wöchentlichen Newsletter. Wer unabhängige Medienkritik ebenfalls unterstützen möchte, findet alle Infos auf übermedien.de und dort gibt's auch reichlich über Medien zu lesen, bis wir in der nächsten Folge auch wieder über Medien reden. Ich bin Holger Klein und danke für die Aufmerksamkeit.